Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Willkommen. Ich freue mich, Ihnen unseren Autor und Journalisten Frank Wilitsch vorstellen zu können. Sein Buch Auf der Suche nach Wang Wei ist letztes Jahr erschienen. Herr Quilitsch hat in den 90er Jahren,
oder 89, 90
in China als Deutschlehrer gearbeitet und ist 25 Jahre später nochmal nach China gefahren, um seine ehemaligen Studentinnen zu suchen. Hat sie dann zum Teil auch gefunden, bis auf eine, der dann ausgerechnet am Stuttgarter Flughafen begegnet ist. Und zwischendurch, also und das, dieses Buch beschreibt diese Reise, dieses zwischen damals und heute, eben diese Vergleiche zwischen der Zeit als Deutschlehrer und seiner neuen Reise, und zwischendurch konfrontiert er seine Studentinnen immer wieder mit den Aufzeichnungen eines alten Professors, die ihm überlassen wurden von diesem Professor und der seine Erinnerungen über die Kulturrevolution aufgezeichnet hat, und die hat er ausgewertet, und er konfrontiert seine Studentinnen auch mit diesen Aufzeichnungen und die wollen damit eigentlich nichts zu tun haben. Also auch ganz interessant, dieser Aufarbeitungsprozess der Kulturrevolution, der eben noch nicht stattgefunden hat in China. Und Herr Quilitsch wird Ihnen jetzt aus seinem Buch vorlesen.
Schön. Bin ich zu verstehen? So besser? Ja, wunderbar. Wie lange wieder Akku hält. Als ich meinen Rucksack abgebe, wird er zum dritten Mal durchleuchtet. Das erste Mal in der Metrostation. Das zweite Mal, als ich vorhin durch das Zelt den Platz des himmlischen Friedens betrat. Weshalb führt mich mein erster Weg nach der Landung in Beijing ausgerechnet an jenen Ort, der wie kein anderer mit chinesischer Geschichte verbunden ist und an dem so viel Blut klebt? Hier stand ich mit meiner Frau und unserem Sohn im September 1989, nur 3 Monate nach dem Massaker an den chinesischen Studenten. Der Platz war nicht abgesperrt, obwohl in der Stadt noch Kriegsrecht herrschte. Doch es gab Kontrollen an allen Zugangsstraßen. Die Chinesen mussten ihre Ausweise zeigen. Sicherheitsbeamte in Zivil beäugten auch uns auf Schritt und Tritt. Von einem ließen wir uns am Eingang zur verbotenen Stadt fotografieren. Dort, wo bis 1912 der letzte Kaiser residierte, lächelt heute noch der Revolutionsführer Mao von seinem riesigen Porträt auf das chinesische Volk herab. Damals gingen wir nicht ins Mausoleum. Wir wollten unserem kleinen Sohn den Anblick der aufgebahrten Mumie ersparen. Noch eine Sicherheitsschleuse. Weil es piept, nimmt mich die Kontrolleurin beiseite, tastet meine Hosentaschen ab und winkt mich durch. Unmittelbar hinter der Schleuse folgen mehrere Blumenstände aufeinander. Beinahe jeder kauft für ein paar Yuan eine makellose, in Plastikfolie steckende gelbe Chrysantheme. Die Stimmung wird andächtiger, fast feierlich. Warum ich keine Blume gekauft habe, will ein Mann mit wettergegerbtem Gesicht und Stoppelfrisur, bestimmt ein Landarbeiter, von mir wissen. Der Alte hat sich mit seiner Familie angestellt. Alle 5 nehmen mein verlegenes Schulterzucken zur Kenntnis. Nein, so weit geht meine Verehrung für den kommunistischen Feldherrn und Staatsmann, der das neue China gegründet und mit seinen Kampagnen und intriganten Machtspielen unendlich viel Leid über seine Landsleute gebracht hat, nun wirklich nicht. Aber wie soll ich es Ihnen erklären? Als wir die Treppe zum Mausoleum hinaufsteigen, verstummen die Gespräche. Ordner achten auch hier penibel darauf, dass keine Lücke entsteht. Ein Junge in Pionierkleidung und mit rotem Halstuch zwinkert mir in der von Licht durchfluteten Vorhalle zu. Ni hao, sage ich und erfreue mich an seinem Lächeln. Dann, drehen wir wie alle den Kopf zu der weißen, von einem Bildhauer geschaffenen Marmorgestalt, die im Sessel sitzend aus einem gelben Blumenmeer ragt. Maos prophetischer Blick schweift über die Köpfe hinweg in die Ferne. Seine Verehrer geben, ohne aus der Schlange zu treten, ihre Chrysantheme in die ausgestreckten Hände von Frauen, die damit emsig eine Blumenreihe nach der anderen füllen, so als würden sie einen goldenen Teppich weben. Da die Chrysanthemen in der Folie verbleiben, kommt mir der Gedanke, dass sie nach Feierabend, der hier schon um 12 ist, eingesammelt und am nächsten Morgen wieder zum Verkauf angeboten werden könnten. Zeit zum Nachdenken bleibt mir nicht, denn nun geht es von zwei Seiten zügig in die kühle, dämmerige Grabkammer, die viel größer und erhabener ist als im Moskauer Lenin-Mausoleum. Nur ein paar Meter entfernt liegt hinter einer Glasscheibe und bis zum Hals in die chinesische Fahne gewickelt der Angehimmelte. Sein gelber, wächserner Kopf wird von einer unsichtbaren Lichtquelle angestrahlt. Es hat den Anschein, als würde Maos Antlitz von innen heraus leuchten, was mich an die transparenten Goethe- und Schillerbüsten erinnert, die in den Weimarer Klassikläden als Lampen zum Kauf angeboten werden. In den persönlichen Erinnerungen des Leibarztes Dr. Li Shisui habe ich gelesen, dass das Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas unmittelbar nach Maos Tod beschloss, den Leichnam konservieren zu lassen. Doch niemand wusste, wie. Eiligst wurde ein Mitglied des Ärzteteams in die Bibliothek der Akademie der Medizinischen Wissenschaften entsandt, um nach entsprechender Fachliteratur zu suchen. Man wollte nicht die Fehler der sowjetischen Kollegen wiederholen, die Dr. Li bei einem seiner Moskauer Besuche gesehen hatte. Er hatte die vertrockneten und zusammengeschrumpften Leichname Lenins und Stalins gesehen und erfahren, dass Lenins Nase und Ohren verwest und durch Nachbildung aus Wachs ersetzt worden waren. Schlimmer noch, Stalins Schnurrbart war während der Prozedur abgefallen und musste wieder angeleimt werden. Endlich meldete sich die Abgesandte aus der Bibliothek und erklärte, dass sie in einer westlichen Zeitschrift fündig geworden sei. Es müsse unverzüglich eine hohe Dosis Formaldehyd in den abgestorbenen Körper gespritzt werden, mindestens 12 bis 16 Liter. Maos Leibarzt wollte auf Nummer sicher gehen und spritzte noch 6 Liter mehr, um die Erfolgsaussichten zu erhöhen. Das Ergebnis? Der große Vorsitzende ging wie ein Hefekuchen auf, sein Kopf schwoll zur Kugel und die Ohren standen ab. Nur durch hartnäckige Massage sei es gelungen, Maos aufgedunsenes Gesicht in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Diese Episode schießt mir durch den Kopf, während ich die unsterblichen Überreste des mächtigsten Mannes Chinas betrachte. Doch in den makabren Anblick vertiefen kann ich mich nicht, denn wieder werde ich von einem Ordner harsch weitergewinkt. Go, go, go! Meine Vorderleute, die Bauern, fallen in Trab. Von hinten bekomme ich einen Schubs dem Ausgang zu. Draußen verharre ich einen Moment, bis sich meine Augen an das Tageslicht gewöhnt haben. Der Platz hinter dem Mausoleum hat sich weiter gefüllt. Am Fuß der breiten Treppe warten schon die Souvenirhändler in ihren Wagenburgen. Mao-Ketten, Mao-Broschen, Mao-Orden und Mao-Mützen. Mao gestickt, gestanzt, gewebt und gepinselt. Und Mao als Rollbild, als Büste, als Kalender und Uhr, als Tasse, Untertasse und Teller und die handliche Mao-Bibel natürlich, die man auch in Deutschland gut kennt. Ein Eldorado nicht nur für Mao-verehrende Chinesen, sondern auch für Alt-68er. Die Leute bleiben vor den Auslagen stehen, nehmen die Stücke in die Hand und betasten sie wie Reliquien. und es wird rege gekauft. Nach heftiger Debatte entscheidet sich meine Bauernfamilie für einen knallroten, goldumrandeten Teller, aus dem das wohlgenährte, rosige Antlitz des Führers schaut. Mao, die blank geputzte rote Sonne. Der Teller wird mit Ständer abgegeben. Man wird nie von ihm essen. Ich habe diese Reise 2015 im Frühjahr gemacht und hatte drei Dinge mit. Mein Tagebuch von 1989-90, ein Fotoalbum, auf dem meine Studenten und Kollegen, chinesischen Kollegen zu sehen waren, die ich ja wiederfinden wollte nach 25 Jahren, und das schon erwähnte geheime Manuskript, wie ich es nenne. Das waren also die Aufzeichnungen meines Professors, der damals mir in mehreren Nächten seine Lebensgeschichte erzählt hat. Ich habe das damals auf einer Schreibmaschine abgeschrieben, vom Band, und hat es mit nach Hause genommen, und das lag jetzt 25 Jahre in Deutschland. Inzwischen ist der Professor gestorben, wie ich aus dem Internet erfahren habe, und es war mir ein Bedürfnis, das Manuskript nochmal mitzunehmen und vor allen Dingen seinen noch lebenden Kollegen vorzustellen. Und ich habe übrigens auch das Buch dem Professor hier gewidmet. Ich lese Ihnen vielleicht noch eine kurze Episode, wie das mit der Wiederbegegnung war in Nanjing, dort, wo ich ein Jahr an der Universität gelehrt hatte. Und ich hatte gleich übers Internet eine Studentin wiedergefunden, die jetzt in Beijing eine Verlagsfiliale leitet. Und sie hat sich bereit erklärt, mit mir durchs Land zu fahren. Wir waren also in Beijing, in Nanjing natürlich, in Shanghai und vorher noch in Suzhou, in dieser Gartenstadt. Und wir haben auch ein sogenanntes Klassentreffen veranstaltet. Es ist leider gelungen, nur 5 Studenten wieder zu treffen. Einige wollten nicht. Ein Student war auch schon gestorben. Und ja, wie ist das, wenn man nach 25 Jahren in eine Stadt wiederkommt, die damals, 1989, ja noch gar nicht so weit von der Kulturrevolution sich erholt hatte? Rückkehr in eine fremde Stadt. Die Sonne steht tief am Horizont, als wir über den Yangtze, Chinas längsten und geschichtsträchtigsten Fluss, rollen. Doch es liegt nicht an dem blendenden Licht, dass ich die Stadt, in der ich ein Jahr gelebt und gearbeitet habe, nicht wiedererkenne. Wir fahren in den Südbahnhof ein, den es erst seit kurzem gibt, und betreten ein sich über mehrere Ebenen erstreckendes Terminal, so riesig und ausufernd, als wolle es auch noch den Bevölkerungszuwachs der nächsten 25 Jahre in sich aufnehmen. Als wir den Bahnsteig verlassen, verlieren wir uns mit wenigen Mitreisenden fast in dem gewaltigen Konstrukt aus Glas und Stahl und geschliffenem Granit. Der Fußboden ist so blank, dass man sich darin spiegeln kann. Weil Xingo, das ist meine Studentin, die natürlich jetzt eine 42-jährige Frau ist, damals 17. Da Xingo gleich unsere Fahrkarten für die Weiterfahrt nach Suzhou buchen will, durchqueren wir mit unseren Koffern die mindestens 400 Meter lange Halle, gelangen auf eine Plattform, über der sich die Betonauffahrt zu einer Hochstraße windet, und finden den ebenfalls überdimensionierten Schalterraum. Es tue ihr leid, schnarrt die Fahrkartenverkäuferin hinter der Glasscheibe über Sprechfunk. Aber Bahntickets gäbe es erst 3 Tage vor der Abfahrt. Vor 25 Jahren konnte man überhaupt keine Rückfahrt kaufen. Da gab es nur One-Way-Tickets, ja, also schon Fortschritt. Wir ziehen unverrichteter Dinge wieder ab, durchqueren die Bahnhofshalle ein zweites Mal, diesmal auf der Suche nach einem Taxistand. Endlich führt eine Schräge zur Tiefgarage, in der Limousinen bei laufendem Motor warten. Wir werden in stinkenden blauen Dunst gehüllt. Xingo greift instinktiv nach ihrem Schal, um sich gegen die Abgase zu schützen, während uns der Einweiser, der nicht mal einen Mundschutz trägt, zum ersten Taxi in der Schlange lotst. Der Fahrer hieft ächzend meinen 23-Kilo-Koffer in den Gepäckraum. Xingos Koffer passt nicht mehr mit hinein, weil sich dort schon ein Farbeimer und diverse Malerutensilien breit machen. Er kommt nach vorn auf den Beifahrersitz. Der Chauffeur gibt Gas und fragt nach unserer Hoteladresse. Man versteht ihn kaum, denn er sitzt in einem Verschlag aus Plexiglas, in das ein schmaler Schlitz eingelassen ist für die Zureichung der Geldscheine und Quittungen. Das ist wegen der Verbrecher, erklärt mir Chingur, damit sie den Fahrer nicht mit dem Messer bedrohen können. Und in Beijing gab es keine Verbrecher? Frage ich, denn dort habe ich nie solche Abschirmungen gesehen. Nicht so viele wie in Nanjing. Du musst aber keine Angst haben. Ich habe keine Angst. Mir ist nur etwas mulmig, weil das, was nun an meinem Auge vorüberzieht, nichts, aber auch gar nichts mit jenem Nanjing gemein hat, das ich vor 25 Jahren verlassen habe. Zunächst kurven wir wie in einer Geisterbahn durch den Bahnhofsuntergrund und schießen dann über eine Rampe ins Tageslicht. Links und rechts der Hochstraße, auf der wir in einem Pulk aus zumeist schicken, modernen Blechkarossen fahren, reihen sich Wohnsilos, Kaufhäuser, Hotelkomplexe und exorbitante Bürogebäude dicht aneinander, die allesamt noch keine zwei Jahrzehnte existieren. Dazwischen schreiend bunte Werbebanner. Ein Stück alte Stadtmauer flitzt vorbei, doch als ich mich nach ihr umdrehe, ist sie schon hinter einer Glasfassade verschwunden. Schau mal, ruft meine Begleiterin und zeigt nach rechts, wo sich das dritthöchste Gebäude Chinas in den Himmel reckt, ein Hotel. Nach einer halben Stunde stoppt das Taxi. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, und selbst Chingur kann es mir nicht sagen, denn sie hat auch diese Unterkunft mit ihrem Handy gebucht. Sea Garden Hotel Nanjing prangt an der glücklicherweise nur fünfstöckigen und nicht mehr ganz frischen Fassade. Unmittelbar daneben erhebt sich ein Stadttor-Imitat, durch das sich die Beijing Donglu schlängelt. Dahinter muss der See sein und der große Huan Wuhu Park. Erinnerst du dich? Vor meinem geistigen Auge erscheint für einen Moment das Bild einer grauen, leicht gekräuselten Wasserfläche und eines breiten, asphaltierten Weges, der sich über weiß angestrichene Brücken und vier oder fünf von Bäumen und Sträuchern bewachsene Inseln schlängelt. Doch vom Weg sieht man fast nichts, weil eine Völkerwanderung lärmend auf ihm dahinzieht. Wir liefen im Herbst 1989 am chinesischen Nationalfeiertag durch diesen Park und mit uns 100.000 Chinesen. Damals zählte die Universitätsstadt, die, von ein paar Hotels und Banken abgesehen, noch kein einziges Hochhaus besaß, etwa 4 Millionen Einwohner. Jetzt sollen es mindestens doppelt so viele sein. Was machen wir? Fragt Chingur, als wir unsere Sachen auf den Zimmern verstaut haben. Na, unsere Stadt erkunden. Wir gehen einfach los, schlage ich vor, und wir gehen so lange, bis wir auf etwas stoßen, das uns bekannt vorkommt. Als es zu dämmern beginnt, sind wir bereits eine Stunde unterwegs, doch der ersehnte Erfolg will sich nicht einstellen. Erst werden wir auf dem Fußweg von Mopeds angehupt, die sich von hinten heranpirschen, dann von Bauzäunen auf die Straße abgedrängt, wo Busse und PKWs Staub und Schmutz aufwirbeln. Schließlich treibt uns eine Kolonne mit Schutt beladener Kipper vor sich her. Wir pressen uns an die Bretterwand und halten schützend die Hand vor die Augen. Das ist eine Trap, oder wie sagt man auf Deutsch? Du hast recht, wir stecken in der Falle, bestätige ich und schaue zwischen den Baustellenabsperrungen nach einem Schlupfloch aus. Doch die 2 Meter hohen Wände sind nahtlos zusammengefügt. Man hat sie mit farbiger Fototapete beklebt, die eine Mischwald-Idylle zeigt. Goldenes Sonnenlicht strahlt durch die imaginären schlanken Stämme und bringt das frische Laub zum Leuchten. Das ist der Wald von Nanjing, sage ich sarkastisch. Als der Baustellenwald zu Ende ist, steigen wir in den Bus und fahren eine Viertelstunde in Richtung Zentrum. Im Stadtbezirk Gulo steigen wir aus, Doch auch hier ist nichts mehr, wie es einmal war. Obwohl die Sonne untergegangen ist, hat die Dunkelheit keine Chance, sich in den Straßen auszubreiten. Eine Orgie aus Illumination und Reklame empfängt uns. Geblendet drehen wir uns im Kreis. Das unentwegt strahlende, aufflammende, zuckende oder hektisch auf- und niederjagende, grellbunte Neonlicht spiegelt sich in den Glasfassaden der Nachbargebäude und zaubert märchenhafte Reflexe auf die von Autos verstopfte Fahrbahn. Eine riesige Wanduhr erblüht in schillernden Farben. Über den Kaufhauseingängen flimmern Videos, die zum Erwerb von Luxusartikeln animieren. Völlig unbeeindruckt davon wartet an der Kreuzung ein Trupp von Rikscha-Fahrern. Die Männer und eine Frau fangen sofort an, sich um uns zu streiten. Doch wir winken müde ab. Und? Fragt Chingor, nachdem wir eine weitere halbe Stunde wie verlorene Kinder durch den Reklamewald geirrt sind. Erkennst du irgendetwas wieder? Nein. Und du? Ich auch nicht. Obwohl... Ja, es gibt da zwei Dinge, die mir vertraut sind. Die Bäume und der Nanjinger Dialekt. Er ist ganz anders als der Beijinger. Nach langer Zeit habe ich ihn wieder im Ohr. Ich bleibe wie angewurzelt stehen. Die Bäume. Meine ehemalige Studentin spricht aus, was ich schon seit einiger Zeit beim Anblick der völlig veränderten Straßenzüge denke. Die Platanen sind noch da. Die wunderbaren Platanen mit ihren hellbraun weiß gefleckten glatten Stämmen, deren polypenartig geformte Äste sich schützend über die Fahrbahn neigen. Wie oft sind wir im breiten, lautlosen Strom der Fahrräder unter ihnen hindurchgeradelt. Im goldenen Herbst, als sich das Laub bunt färbte, im nasskalten Winter, als Schnee auf den kahlen Ästen lag, und im Frühjahr, als frisches Grün aus den Zweigen spross, um sich bis zum Sommer wieder zu jenen schattenspendenden Laubkorridoren zu verdichten, die das Leben in der backofenheißen Stadt halbwegs erträglich machten. Ich brauche mich nur umzuschauen. Unsere Freunde, die Platanen, sind nicht nur geblieben, sie sind sogar noch gewachsen. Man hat das neue Nanjing um die alten Bäume herumgebaut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir in der Zeit liegen. 5 Minuten haben wir noch. Vielleicht wollen Sie noch ganz kurz erfahren, wie das Wiedersehen mit meinem alten, also einem anderen alten Professor war. Also die Stadt wurde in dem Augenblick für mich wieder erkennbar, als ich dort alte Freunde wiedergefunden habe. Und auch der Campus, also der alte Universitätsgarten, muss man ja sagen, hatte sich nicht verändert. Es gab inzwischen einen neuen Campus, liegt jetzt außerhalb der Stadt und der ist so groß wie eine, ich würde mal sagen, mittlere deutsche Stadt, also 30.000 Studenten statt Einwohner. Wir sehen ihn schon von Weitem. Der ehemalige Leiter der Deutschabteilung an der Nanjing-Universität schaut nach ankommenden Taxis aus, während wir uns ihm von hinten, von unseren einstigen Unterkünften nähern. Ni hao, sage ich, und Professor Hua schnellt herum. Wo waren Sie so lange? Wir haben schon voriges Jahr auf Sie gewartet. Die Begrüßung lässt keine Verlegenheit aufkommen. Es ist, als hätten wir uns gestern und nicht vor 25 Jahren das letzte Mal gesehen. Der kleine, schlanke Mann mit den lustigen Augen hinter der silbernen Brille begrüßt nun auch seine ehemalige Studentin. Er hat sich kaum verändert. Das kurz geschnittene, volle Haar ist noch immer pechschwarz, nur die Bartstoppeln glänzen ein bisschen silbrig. Wissen Sie, Deutsch lernen hält jung. Ich lese jeden Tag deutsche Bücher und Zeitschriften, verrät mein Ex-Chef mit stolzem Lächeln. Man sieht ihm seine 76 Jahre wirklich nicht an. Und Sie sehen immer noch aus wie auf dem Foto, das sie mit ihrer Frau und ihrem Sohn zeigt. Erst jetzt bemerkt er mein Nanda-Abzeichen. Schön, dass Sie das aufgehoben haben. Wir gehen unter dem Torbogen hindurch auf den Campus. Prächtige Platanen auch hier und asiatische Kiefern säumen den Weg. Das Auge trinkt vom satten Grün, wie ein alter chinesischer Dichter sagt. 1957 habe ich hier begonnen, die deutsche Sprache zu studieren. Und ich studiere sie heute noch, seit fast 60 Jahren. Das seien schöne, aber auch bittere Jahre gewesen, beteuert der Professor. Die Kulturrevolution habe ich hier erlebt und die Politik der Öffnung. Glauben Sie mir, so gut wie heute ist es uns noch nie gegangen. Wir haben heute alles und wir können reisen. Er lässt den Blick über die ehrwürdigen, von Efeu umrankten Lehrgebäude schweifen, versinkt kurz in Nachdenken und besinnt sich. Ach, ich habe doch eine Überraschung für Sie. Xingu und ich schauen an ihm herab. Herr Hua hält einen durchsichtigen Plastikbeutel in der Hand, in dem eine blaue Jacke und ein gelber A4-Umschlag stecken. Er fischt mit den Fingern den Umschlag heraus, der ein Buch enthält. Mein Erstlingswerk, Holunder aus dem Dach. Den Erzählungsband hatte ich ihm im Dezember 1989 geschenkt, mit herzlichen Wünschen zum Weihnachtsfest. Ich habe das Buch noch einmal gelesen, sehr interessant. Darin sind ihre Wurzeln, Geschichten über die Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern. Stopp, rufe ich, so weit kann auch ich nicht zurückschauen. Was ist Holunder? Fragt Xingu. Herr Hua erklärt es ihr auf Chinesisch. Ich glaube, ich muss jetzt zum Ende kommen, ja? Ist richtig? 3 Minuten, okay. Also wir gehen dann gemeinsam über den Campus. Es stellt sich heraus, dass der Professor, obwohl er jeden Tag noch dort ist, also als pensionierter Professor, keinen Zugang mehr hat zur ehemaligen Deutschabteilung. Da braucht man eine Chipkarte. Aber er fühlt sich, wie er mir bestätigt hat, wie im Kommunismus. Denn das Mensa-Essen kostet pro Portion nur 1 Euro. Er kann öffentlich mit allen Verkehrsmitteln fahren als Rentner. Dass er aber so gut wie keine Rente kriegt, hat er mir nicht erzählt. Es gibt ja, wie Sie vielleicht wissen, in China auch kaum Versicherungswesen. Das steckt alles noch in den Anfängen. Aber schön ist eigentlich noch, als wir dann den ehemaligen Vorlesungsraum betreten, in einem alten, flachen Klinkerbau untergebracht, stellt er sich sofort vorn hinters Pult und fängt an zu rezitieren. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Die Melancholie von Heines Lorelei begleitet ihn auf unserem weiteren Weg. Ich bin sehr gern hier, der alte Campus schenkt mir viel Ruhe. Hier kann ich mich ungestört erinnern. Und so weiter. Ich will vielleicht noch einen kleinen Ausblick wagen. Ich habe dann den Professor ja tatsächlich mit dem Manuskript seines ehemaligen, inzwischen verstorbenen Kollegen konfrontiert, wo die Gräuel der Kulturrevolution beschrieben sind, die er selber am eigenen Leibe erlebt hat. Und habe ihm das Manuskript mitgegeben. 2 Tage später haben wir uns wieder getroffen und er hat es auf den Tisch gelegt. Und wir saßen da bei einem Glas Tee und er schlug die Mappe auf und fing an und sagte, also dieser Kasus, das muss doch ein Akkusativ sein. Und hier, das schreibt man doch jetzt auseinander. Und auf der nächsten Seite, das ist doch die falsche Zeitform. Ich sage, Herr Professor, entschuldigen Sie, der Professor hatte mir das mündlich erzählt, das ist mündliche Rede. Aber was sagen Sie denn zum Inhalt? Vielleicht höre ich mal an der Stelle auf. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.